Das ist eine Aufzeichnung der Sendegruppe A der Redaktion Knast und Justiz, die jeden Freitag auf dem freien Senderkombinat Hamburg sendet. Ihr könnt uns kontaktieren unter Knast und Justiz, zusammengeschrieben, @fsk-hh.org. Ja, hallo. Heute machen wir ein Interview zu aktuelleren oder, naja, fast aktuelleren Vorfällen in Neuseeland. Da gab es letztes Jahr im Oktober, am 15. Oktober 2007, Razzien gegen aktive politische Leute. Und dazu haben wir am Telefon den Markus, der sich um die Soli-Arbeit diesbezüglich kümmert, und den Urs als Betroffenen. Jetzt hören wir aber erstmal den Markus, der uns noch ein bisschen was zu den historischen Hintergründen zu Neuseeland erzählen kann. Hallo Markus.
Hallo. Ja, also am 15. Oktober letzten Jahres hat die Polizei 17 Aktivisten verhaftet und über 40 Wohnungen und Projekte durchsucht. Und das Ganze unter dem Vorwand von terroristischen Aktivitäten. Und der Hintergrund dazu ist halt der, dass viele der Angeklagten Maori sind, und zwar vom Stamm der Tuhoi. Und denen wird vorgeworfen, auf Tuhoi-Land Trainingscamps für terroristische Aktivitäten ausgeführt zu haben. Und das scheint kein Zufall zu sein, dass diese Vorwürfe gegen Tuhoi kommen, weil der Stamm eine ziemlich lange Geschichte des Widerstands hat gegen die Kolonialregierung. Neuseeland ist gegründet auf dem Vertrag von Waitangi von 1840, der von vielen Häuptlingen unterschrieben worden ist, aber nicht von den Tuhoi. Und die Tuhoi haben auch seitdem immer ziemlich heftigen Widerstand gegen die Kolonialisierung geleistet und sind dafür auch immer von der Regierung bestraft worden. Die Regierung sieht also auch heute noch jegliche Autonomiebestrebung der Tuhoi als Bedrohung an. Und wir verstehen das so, dass die Verhaftung vom letzten Jahr eine Reaktion auf etwas ist, was die Regierung als Bedrohung wahrgenommen hat, weil viele der Verhafteten auch in der Autonomiebewegung tätig sind.
Da gab es ja irgendwie 2002, jetzt weiß ich gerade leider gar nicht genau, welches Jahr das eingeführt wurde, gab es ja dieses Seabed and Foreshore Law, das Gesetz, was besagt, dass die Tuhoi, weiß ich gar nicht, ob das nur auf die Tuhoi sich bezieht, das Meer im Prinzip nicht nutzen dürfen und den Strand zumindest zwischen der Ebbe und der Flutmarke. Kannst du da was zu erzählen?
Ja, das war in 2004 und das bezieht sich nicht nur auf Tuhoi, sondern auf alle, auf das ganze Land. Da hat die Regierung aufgrund eines Gerichtsurteils, das festgestellt hat, dass die Maori im Prinzip Ansprüche erheben können auf das Wattland, festgestellt, dass ein neues Gesetz erlassen, das besagt, dass die Regierung über den Seabed and Foreshore verfügen kann. Und das ist also auch von vielen Maori als erneute Konfiszierung von Land wahrgenommen worden, wie sie halt auch im 19. Jahrhundert massenhaft vorgekommen ist. Dagegen hat es auch massive Proteste gegeben und was mündete in der Gründung einer eigenen Partei der Maori, die jetzt also auch am 8. November zur Wahl steht. Und das hat also auch viele Maori dazu bewegt, sich politisch zu engagieren.
Mhm. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden, sieht das so aus, dass die Maori sozusagen das Land, auf dem sie leben, nicht bejagen dürfen, zum Beispiel um sich zu ernähren oder eben halt auch nicht das Meer nutzen können, sozusagen.
Traditionell gibt es bei den Maori keinen privaten Landbesitz, sondern es ist alles im Stammesbesitz. Und das kapitalistische Modell, was jetzt seit 100 Jahren besteht, sieht halt nur privaten Landbesitz vor und nicht Stammesbesitz. Und dieser Konflikt besteht halt immer noch. Und deswegen versuchen die Tuhoi und andere Stämme auch immer noch mal wieder ihr Recht auf ihr eigenes Land wahrzunehmen, was aber natürlich rechtlich immer bestritten wird. Und was die Fischgründe und den Meeresboden angeht, ist den Maori sind die Fischgründe an einigen Gebieten zugesprochen worden, aber generell will die Regierung das nicht anerkennen, dass sie Anrecht zum Beispiel auf die Bodenschätze im Meer haben.
Hm. Aber irgendwie findet da auch so eine Zweiteilung im Land statt, weil wir zwischendurch kam ja auch mal über die Mainstream-Medien, dass Neuseeland irgendeinem Maori-Stamm sozusagen Land zurückgegeben haben und die haben sich ganz doll gefreut darüber und so. Oder das steht ja dann sozusagen im Widerspruch zu dem, dass auf der anderen Seite da von einem anderen Stamm von Leute halt angeklagt werden.
Es gibt seit 1975 das Waitangi-Tribunal, das verhandelt über Landrückgaben und Entschädigungen. Und da gibt es, hat es schon immer regelmäßig Verhandlungen gegeben über Landrückgaben und es sind auch welche erfolgt. Und was jetzt vor ein paar Monaten war, war eine größere Landrückgabe von vorwiegend Waldgebieten, die als Nutzwald benutzt werden. Und Bedingung dieser Rückgaben sind in der Regel, dass von der Maori-Seite eine Verwaltung dieser Ländereien aufgestellt wird, die also voll den kapitalistischen Verwertungsbedingungen entspricht. Das heißt, es wird ein Trust Board hergestellt, wo halt quasi eine Elite hergestellt wird, die mit der Regierung verhandelt und die über die Landnutzung bestimmt, was den ursprünglichen Strukturen der Stämme ziemlich widerspricht. Das heißt, die Maori kriegen also Teile ihres Landes zurück unter der Bedingung, dass sie es so verwalten, wie der im Rest des Landes gewirtschaftet wird.
Gut, dann würde ich sagen, danke erstmal, Markus, dir für diese kurze Einführung oder einen kurzen Einblick in die Politik des Landes. Dann würden wir sagen, wir dir erstmal tschüss und danke und werden jetzt mal mit Urs, einem Betroffenen, sprechen.
Okay, hola.
Hallo Urs. Ja, wir haben ja anfangs in dem Interview schon ein bisschen gehört, letztes Jahr im Oktober gab es da so einige Vorfälle in Neuseeland und du warst davon auch betroffen. Kannst du uns vielleicht kurz einen Überblick geben, was da passiert ist?
Ja, also am 15. Oktober letzten Jahres wurde ich und 16 weitere Leute wurden verhaftet. Ich wurde in Wellington verhaftet, das ist die Hauptstadt Neuseelands. Ich war an dem Tag in einem Zelt im Grüngürtel von Wellington und übernachtete dort mit meiner Freundin. Um etwa 6 Uhr morgens war das Zelt von etwa 15 schwerbewaffneten Polizistinnen und Polizisten umstellt, die ihre geladenen Maschinengewehre auf unser Zelt gerichtet hatten. Wir wurden aufgefordert, aus dem Zelt zu kommen, Hände hoch etc. und auf den Boden geworfen und mal gefesselt und wurden dann auf die Polizeistation genommen. Und ich wurde dann verhaftet und wurde angeklagt, 6 Anklagepunkte wegen illegalem Waffengebrauch sowie eine mögliche Anklage unter dem neuseeländischen Antiterrorismusgesetz, also ähnlich wie der Paragraph 129a in der Bundesrepublik. Also saß ich dann etwa 4 Wochen im Knast. An dem Tag, am 15. Oktober, wurden gleichzeitig etwa 50 weitere Häuser in ganz Neuseeland durchsucht, also von Auckland bis in die Südinsel nach Christchurch. Es wurden Häuser durchsucht, vor allem von politisch aktiven Menschen, Leute im indigenen Widerstand. Mein Genosse hat den Tuhoi-Stamm erwähnt. In der Tuhoi-Region wurden mehrere Häuser durchsucht und eine ganze Ortschaft, eine ganze Gemeinde wurde von der Polizei mit einer Straßensperre abgeriegelt. Des Weiteren wurden auch Mitglieder diverser anderen Stämme verhaftet und hatten ihre Häuser durchsucht und auch Parker ist das Wort, das hier benutzt wird für weiße Leute in Neuseeland, also weiße Aktivisten, also europäische Leute, vor allem aus der anarchistischen Bewegung, wie mich selbst, wurden verhaftet. Ja, war ein ziemlich heftiger Tag, der wohl noch für Generationen in Erinnerung bleiben wird, für den Tuhoi-Stamm, aber auch für unsere anarchistische Bewegung hier. Wir werden diesen Tag wohl nie vergessen.
Ja, das ist erstmal verständlich für mich. Mhm. Kannst du uns was dazu sagen? Ihr seid, also du meinst ja gerade, du warst 4 Wochen im Knast sozusagen.
Ja.
Danach seid ihr erstmal rausgekommen, aber da gab es ja diverse Auflagen und Kautionen. Kannst du uns dazu noch was sagen?
Ja, zuerst muss ich sagen, dass die Polizei hat uns nie unter dem Terrorismusgesetz, Antiterrorismusgesetz angeklagt. Sie wollten mich und 11 weitere Leute unter diesem Gesetz anklagen. Dafür brauchen sie aber die Einwilligung des Attorney Generals, also des höchsten rechtlichen Typen des Landes.
Ja, Generalstaatsanwalt.
Genau, der Generalstaatsbundes, Anwalt. Ja. Auf jeden Fall haben sie dann eine Anfrage gestellt, wir wollen diese 12 Leute unter diesem Gesetz anklagen und er hat es dann, die das alles sich angeguckt und dann nach 4 Wochen gesagt, nee, das geht nicht, stimmt dem nicht zu. Das heißt, diese Anklage kam nicht zustande. Und am Tag darauf waren wir alle wieder draußen, nach 4 Wochen Knast. Das heißt, also ich saß im Knast nur unter einer Anklage wegen illegalem Waffenbesitz. Und wir waren nie unter dem Antiterrorgesetz angeklagt. Und normalerweise, wenn je Mensch hier angeklagt wird unter dem Waffengesetz, kommen die sehr selten oder eigentlich nie in den Knast. Also wir saßen im Knast, weil eine mögliche Anklage unter dem Antiterrorgesetz bevorstand. Als wir dann freikamen, gab es viele Auflagen. Zum Beispiel mussten wir uns zweimal in der Woche bei der Polizei melden. Es gab Auflagen, dass wir uns nicht treffen dürfen. Also ich durfte keine der Mitangeklagten mit denen kommunizieren oder mich treffen. Wir mussten unseren Pass abgeben und dürfen nach wie vor nicht in die Gemeinde Ruatoki gehen. Das ist die Tuhoi-Gemeinde, die ich vorhin erwähnt habe, die ja von der Polizei hermetisch aufgeriegelt wurde am 15. Oktober und wo die angeblichen Training-Camps stattgefunden haben sollen.
Also da dürft ihr immer noch jetzt auch nicht hingehen sozusagen?
Nee, nach wie vor nicht. Und es sieht auch danach aus, dass die Staatsanwaltschaft nach wie vor will, dass wir uns bei der Polizei melden müssen und untereinander treffen können. Momentan können wir uns treffen, da wir in der Mitte unserer Vorverhandlungen sind. Aber es sieht danach aus, dass wir uns nach wie vor bei der Polizei melden müssen. Und der Pass kommt wohl noch für eine Weile nicht zurück.
Also ihr könnt auch das ganz klar das Land nicht verlassen, das ist ja auch klar.
Ja, ich hatte gehört, dass die ging ja so weit sogar mit der Kommunikationssperre, dass selbst, glaube ich, Leute aus dem gleichen Stamm oder sogar aus derselben Familie nicht miteinander kommunizieren durften, oder ist das falsch?
Ja, genau, das stimmt. Also zum Beispiel ich glaube 6 oder 7 meiner Mitangeklagten sind vom Tuhoi-Stamm und die wohnen und viele von ihnen arbeiten in der gleichen Gemeinde und die durften sich nicht sehen. Same Iti, einer meiner Angeklagten, durfte seinen Neffen nicht sehen. Für uns in Wellington hier war es auch schwierig, da ich meine beste Freundin, ich durfte sie nicht mehr sehen. Es ist also emotional, es ist sowieso schon Stress total mit einer solchen Anklage, mit Zeit im Knast und so, und dann darfst du nicht mal eine beste Kollegin oder Verwandten sehen. Also für unserer Meinung nach ist es einfach eine Bestrafung dafür, dass wir jetzt nicht mehr im Knast sitzen.
Also was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, wie sieht das mit euren Anwältinnen aus? Also bei uns ist mal angekommen, dass es nicht so wie bei uns auch so politisch motivierte, engagierte Anwältinnen gibt. Wie kommuniziert ihr mit denen oder sind die offen dem gegenüber und wollen die euch helfen?
Neuseeland ist ein kleines Land. Es gibt etwa 4 Millionen Leute hier und es ist ehrlich gesagt verdammt schwierig, 20 politisch interessierte Anwältinnen hier zu finden. Das stimmt leider. Wir haben 1, 2 gute in unserem Team mit dabei, die auch politisch voll mit dabei sind. Und dann die anderen sind zum Teil okay und zum Teil ein bisschen mühsam. Aber wir haben jetzt doch schlussendlich ein gutes Team von Anwältinnen und Anwälten gefunden, die uns verteidigen. Und die Kommunikation mit ihnen und unter ihnen auch läuft okay. Und das ist jetzt okay. Mein Anwalt zum Beispiel ist in einer Menschenrechtsgruppe mit dabei und ist auch so ein bisschen politisch links drauf. Aber wie du sagst, das stimmt schon, es ist schwierig, politische Leute zu finden, die auch bereit sind, zum Beispiel eine politische Kampagne mitzutragen oder auch mit uns diesen Weg zu gehen.
Ja, eine andere Schwierigkeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, dass ihr, wie vorhin auch schon gesagt wurde, euch ja vorher zum Teil gar nicht untereinander kanntet und dann so eine Verteidigung aufzubauen, wenn man sich erstmal dann während dem Prozess das erste Mal trifft oder vorher sich auch nicht treffen durfte, ist ja natürlich eine ganz schön schwierige Geschichte.
Genau. Und darum war jetzt die Vorverhandlung, die wir jetzt eben schon fast abgeschlossen haben, war mal ein guter Schritt für uns. Wir hatten den ganzen September über unsere Vorverhandlungen in Auckland im District Court, also in der unteren Strafkammer heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und da mussten alle Angeklagten hin, mindestens für ein paar Tage. Und die Vorverhandlungen selber dauerten etwa 4 Wochen. Und das war gut, sich endlich so richtig zu treffen und auszusprechen und zu organisieren und Adressen auszutauschen und so. Und ich bin da ganz zuversichtlich für unsere Verteidigung, dass wir zusammen stärker sind als allein, dass wir zusammenhalten und diesen Prozess zusammengehen werden. Und dass wir auch von eine tolle Unterstützungskampagne hinter uns haben, die sehr solidarisch sind mit uns und das ist super.
Ja, möchtest du auf die Unterstützungskampagne oder auf die Öffentlichkeitsarbeit vielleicht noch ein bisschen eingehen und dazu was sagen, was da bisher gelaufen ist, bevor wir nochmal zu den Anhörungen, die das ja jetzt gibt, nochmal zurückkommen?
Ja, am besten war es natürlich, also nicht für uns, aber die Kampagne war am besten, als wir noch im Knast waren. Also persönlich wäre ich natürlich lieber nicht in den Knast gegangen, aber es war wirklich toll, wirklich mal wieder große Demos zu sehen in Wellington und Auckland zumindest. Also als wir in Auckland im Knast waren, kamen etwa 2000 Leute, marschierten auf Richtung Knast und das, also wir haben es zwar nicht gesehen, aber dann am nächsten Tag in der Zeitung gelesen und von unseren Kolleginnen und Kollegen gehört. Und das ist natürlich super, zu wissen, dass es Leute draußen gibt, die für einen da sind, die einen besuchen kommen. Und also ich wurde um 6 Uhr früh am 15. verhaftet und war dann um 2 Uhr wurden wir dem Haftrichter vorgeführt und der ganze Gerichtssaal war voll mit meinen Genossinnen und Genossen, mit meinen Freundinnen und Freunden. Und wenn du dann in den Gerichtssaal kommst und du siehst all diese bekannten Gesichter dort hinten sitzen, dann ist es unglaublich, ein unglaublich schönes Gefühl zu wissen, dass wir diese Unterstützung haben. Nach der Zeit im Knast und als diese Anklage dann nicht zustande kam unter dem Antiterrorgesetz, hatten viele Leute das Gefühl, dass die ganze Sache vorbei ist und dass das einfach ein großer Scherz war und das Leben jetzt weitergeht. Und das Problem ist halt, dass es für uns sich alles verändert hat und dass wir nach wie vor einen Prozess haben. Und viele Leute ist nicht bewusst, dass wir nach wie vor angeklagt sind. Dass eine mögliche Gefängniszeit und in meinem Fall eine mögliche Auslieferung bevorsteht. Seitdem ist es ein bisschen schwieriger, Leute zu mobilisieren für Demonstrationen und Infoveranstaltungen und so. Aber wir hatten jetzt einen großen Erfolg mit unserem globalen Aktionstag am 30. August. Es gab auch in Hamburg eine Aktion, soviel ich weiß. Und wir hatten hier in Neuseeland in mehreren Städten Demos. Und das war toll, wieder auf die Straße zu gehen und die Kampagne, die Öffentlichkeitsarbeit läuft und das ist super.
Ja, und wie, ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt, die bürgerliche Presse, wie geht die damit um, wie berichten die darüber?
Ah, die bürgerliche Presse ist bürgerlich und kapitalistisch, wie auf der ganzen Welt. Die waren total auf der Seite der Polizei, meistens. Also es gab auch eine Zeit, vor allem am Anfang waren die Leute in der Presse doch recht kritisch gegenüber der Polizei, würde ich sagen, in der ersten Woche zumindest, als überhaupt nicht klar war, um was es geht. Und dann hat die Polizei wirklich groß auf Propaganda gemacht und auch zum Beispiel überwachte Telefongespräche oder SMS-Text, wie sagt man das, SMS, den Medien gegeben und so wirklich die skandalösten Gespräche den Medien gegeben und die haben das dann alles publiziert und große Hetzkampagne gegen uns gemacht und probiert zu zeigen, dass wir wirklich Terroristinnen und Terroristen sind. Und seitdem klar ist, dass diese Anklage nicht zustande kommt, haben die Medien das Interesse auch zu einem großen Teil verloren, würde ich sagen. Und es wird jetzt relativ wenig über den Fall selber berichtet momentan.
Ja, also du denkst, also für sowas ist dann, also so ein Aktionstag ist dann wohl auch eher geeignet, halt in der eigenen Szene mehr oder weniger da nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen, aber um die, also was da gelaufen ist, reicht einfach nicht aus, um die öffentliche oder die bürgerliche Presse zu erreichen. Oder ist da was drüber in den Medien gekommen?
Wobei wir sie auch zum Teil, also wir hatten zum Teil auch positive Berichterstattung, also auch über, vor allem über Radio, die Printmedien sind eher mühsam hier und Fernsehen geht zum Teil, aber das Radio ist oft ziemlich gut. Aber es geht auch, ja, es geht, wie du sagst, es ist auch zu wissen, dass es auf der ganzen Welt Leute gibt, die unsere Sache unterstützen, die den Kampf für indigene Autonomie hier in Neuseeland unterstützen. Es ging uns vor allem um das, um zu zeigen, dass unser Kampf global ist, dass wir Solidarität haben in Ländern auf der ganzen Welt.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu dem aktuellen Prozess über. Das sind ja die Anhörungen, haben begonnen und was auch wichtig ist, ist eine Sperre für Öffentlichkeit oder für, dass keine Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden dürfen, verhängt worden. Kannst du da die Zusammenhänge ein bisschen erläutern?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, auch für mich selber, das nachzuvollziehen. Zum einen hat es gewisse Anwälte von unserer Seite her gegeben, die dafür sind, dass es so eine Nachrichtensperre gibt. Denn Presse, wenn sie berichtet über diesen Prozess, dann wird das Wort Terror oder Terrorismus immer im Zusammenhang mit diesem Verfahren gebracht. Das heißt, sie schreiben zwar, es geht um einen Verstoß gegen das Waffengesetz, aber gleichzeitig sagen sie, es geht um diese Terror-Training-Camps in Ruatoki, es geht um Terrorismus, es geht um das und das. Und dass diese Anklage mit Terrorismus verwischt wird, könnte unter Umständen schwierig sein, wenn es schlussendlich zu einem geschworenen Gerichtsprozess kommt. Das heißt, gewisse Anwältinnen und Anwälte wollen das vermeiden, dass ein geschworener Gerichtsprozess durch das Wort Terrorismus, das alles eins gemacht wird. Auf der anderen Seite ist dann auch der Richter war auch bereit, diese Nachrichtensperre das gut zu heißen. Meiner Meinung nach ist es, ja, ist das, kann das gut sein, wenn du das Gefühl hast, dass das uns hilft. Auf der anderen Seite hilft uns gewisse Öffentlichkeitsarbeit von unserer Seite auch. Also wir können zum Beispiel momentan nicht auf Indie Media publizieren, was überhaupt läuft, und können unsere Unterstützerinnen auf der ganzen Welt nicht informieren, um was es überhaupt geht im Prozess, da diese Nachrichtensperre besteht. Das heißt, die kapitalistischen Medien können nicht berichten, aber wir selber dürfen auch nichts sagen. Darum macht das Ganze ein bisschen schwierig, auch jetzt in diesem Interview hier zu sagen, um was es im Prozess selber geht.
Aber eben aus diesen Umständen oder wegen diesen Umständen können wir halt nicht mehr dazu sagen. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen zu der Stimmung im Gerichtssaal zum Beispiel. Also hier kam an, dass die Polizisten auch ziemlich aggressiv gegenüber den Zuschauerinnen waren zum Beispiel. Hast du das mitbekommen?
Ja. Also ich fange mal noch ein bisschen weiter vorne an. Also die Staatsanwaltschaft hat angedeutet, dass sie 132 Zeuginnen und Zeugen für unseren Prozess wollen. Für das Vorverfahren selber brauchten sie nur etwa 6 oder 7. Der Polizist, der die Verantwortung trägt für diese ganze Operation, hat also eine große Zusammenfassung gemacht. Das hat etwa 2 Wochen, etwa 10 Tage gedauert. Und er hat viel Beweismaterial produziert, das eigentlich von anderen Polizisten kommt, die dann im Verfahren selber, wenn es denn soweit kommt, die müssen dann selber kommen. Das heißt, im Verfahren selber werden 132 vor allem Polizistinnen und Polizisten als Zeugen auftreten. Am ersten Tag des Vorverfahrens, am 1. September 2008, als wir in den Gerichtssaal kamen, da gibt es 4 Reihen im Gerichtssaal, da war die 2. Reihe von hinten war total abgesperrt, somit mit Restricted Area Absperrband. Die hinterste Reihe war besetzt von der Antiterror-Einheit der Polizei, die Leute, die hinter dem Verfahren stehen. Und die vorderste zwei Reihen waren reserviert für die 18 Angeklagten. Das heißt, es gab für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer und unsere Familien gab es überhaupt keinen Platz in dem Gerichtssaal. Und der Richter sagt, nee, unter keinen Umständen wird diese Restricted Area, diese 3. Reihe freigegeben für Leute, für Verwandte und Bekannte der Angeklagten. Und es war so lächerlich, die ganze Sache. Und wir haben gesagt, was soll denn das? Habt ihr das Gefühl, dass wir irgendwie hier einen Racheakt durchführen wollen oder irgend sowas? Es war total irrational und steht irgendwie für mich für die Paranoia der Polizei, die so Angst hat, oder und die Regierung selber, die so Angst hat vor einer indigenen Autonomiebewegung, die koloniale Herrschaft des Staates selber in Frage stellt, ja. Und nach etwa 3-4 Stunden war dann das Restricted Band, das Absperrband war dann weg, und der Richter hatte eingesehen, dass das die ganze Sache nur lächerlich ist, und es wurde Platz geschaffen für die Familien und Unterstützerinnen der Angeklagten. Und ja, es ging dann einfach so weiter. Es gab fast jeden Tag gab es irgendeinen Stress mit der Polizei. Ein Mitangeklagter wurde auch verhaftet in der 2. Prozesswoche, da angeblich auf das Auto des einen Polizisten, das wurde verkratzt mit dem Wort Pig, wurde aufs Auto gekratzt, und er wurde verhaftet und hätte das angeblich machen sollen, was er aber nicht, was er nicht tat. Und also es, laufend kamen solche Sachen. Sie haben uns zum Beispiel von hinten, von der hintersten Reihe in den Rücken gestoßen und so weiter. Ja, es war ein bisschen mühsam.
Okay, das heißt, also das sind auch die Voranhörungen, um das nochmal zu sagen. Das heißt, die wollen mit denen beweisen oder mit dem, was der eine Polizist oder die sechs Leute dann zusammengetragen haben, überhaupt erstmal abklären, ob ein Verfahren zustande kommen wird.
Genau. Ein Richter muss entscheiden in Neuseeland, ob es zu einem Verfahren kommen kann. Das heißt, die Polizei muss genug Beweismaterial präsentieren, dass ein Richter das Gefühl hat, dass eine Anklage okay ist. Das heißt nicht, dass du schon schuldig bist oder nicht. Das heißt nur, dass es zu einem eigentlichen Prozess kommt. Der Richter muss entscheiden, welche Anklagepunkte er stehen lassen will. Wobei, ich habe momentan 24 Anklagepunkte mittlerweile gegen mich, alle unter dem Waffengesetz. Das heißt aber, wenn nur ein Anklagepunkt bestehen bleibt gegen mich, dann wird es zu einem Prozess kommen gegen mich und die Polizei kann neue Anklagepunkte gegen mich erheben und mich unter kann wieder 24 Anklagepunkte erheben oder mich auch unter anderem eine andere Anklage erheben. Zum Beispiel hat die Polizei und Staatsanwaltschaft haben darüber geredet, dass wir unter einem anderen Anklagepunkt angeklagt werden sollen, so ein bisschen im Stile von 129b, also eine Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. In Neuseeland heißt das ein participating in a organized criminal gang. Und das könnte auch uns auch noch bevorstehen. Das werden wir dann irgendwann Ende Jahres vermutlich erfahren.
Also das 129 hier, 129b ist eine ausländische terroristische Vereinigung. Aber,
genau,
ja.
Also 129.
Ja. Ja. Das heißt, das Ganze ist ja eine politisch motivierte Geschichte und wahrscheinlich wird das, also es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ganze auch zur Anklage kommen wird, oder wie schätzt ihr das ein?
Wir schätzen es so ein, auf jeden Fall ist es politisch motiviert, ja klar, keine Frage. Wir schätzen es so ein, dass es eine Chance gibt für gewisse Leute, dass es einfach nicht genug Beweismaterial gibt für einen Prozess und dass hoffentlich jetzt vielleicht schon ein, zwei Leute jetzt schon das Verfahren eingestellt wird. Für die Mehrheit der Angeklagten wird es wohl zu einem Prozess kommen. Für mich vermutlich auch, obwohl wir haben argumentiert im Gericht, dass es einfach nicht genug Beweismaterial gibt, aber der wie sagt man auf Deutsch, Threshold, die brauchen ziemlich wenig, um den Richter zu überzeugen, dass eine Anklage okay ist. Das heißt, also dass es vermutlich zu einem Prozess kommen wird, es sei denn, wir finden andere rechtliche Wege, das Verfahren einzustellen. Es gibt andere Optionen, zum Beispiel zu sagen, dass es so viele Publikationen, so viel in den Medien berichtet wurde, im Zusammenhang mit diesem Prozess. Die Medien haben den Prozess mit Terrorismus verlinkt. Das heißt, dass ein fairer Prozess nicht möglich wird und darum das Verfahren eingestellt werden soll. Also es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, wie das Verfahren gestoppt werden könnte. Aber ich nehme mal an, dass es nächstes Jahr oder vielleicht 2010 zu einem Prozess kommen wird.
Okay, und ihr wart da alle gemeinsam untergebracht dann irgendwo während der Dauer des Prozesses, also der Anhörung?
Ja, wir hatten eine Moray gebucht. Eine Moray ist ein Gemeinschaftsherz der Maori. Und wir hatten da schön kollektiv zusammen in einem Raum geschlafen und alle dort gewohnt, etwa 50 Leute zusammen. Ja, das war toll. Außer das Schnarchen.
Also gut, ihr habt euch da zumindest alle mal, also das wenige Positive, das man berichten kann, ist, ihr habt euch alle da mal ein bisschen kennengelernt. Und das,
ja.
Gut, dann, also sind die Anhörungen sind jetzt erstmal abgeschlossen soweit, oder?
Die Vorverhandlungen sind vorbei,
okay.
Ja. Und am 17. Oktober, also Freitag nächste Woche, wird der Richter uns bekannt geben, wer gegen wen es einen Prozess geben wird. Also wir wissen am 17. bestimmt, wer dabei ist und wer nicht. Wir hoffen, dass, wie gesagt, dass gegen ein, zwei Leute das Verfahren schon jetzt eingestellt wird. Und nächsten Freitag wissen wir mehr. Das heißt, wir müssen alle wieder nach Auckland für nächsten Freitag. Am Mittwoch nächste Woche ist schon mal der erste Jahrestag der Razzien, 15. Oktober. Und da gibt es ein paar Veranstaltungen in mehreren Städten des Landes. Und am 17. haben wir dann den nächsten Gerichtstermin.
Gut, willst du vielleicht noch sagen, wo Menschen außer auf den einschlägigen Medien wie in die Media noch Sachen zu eurem Prozess und der ganzen Geschichte finden können?
Ja, wir haben eine Soli-Webseite, die hat auch ein paar Artikel auf Deutsch. Wir versuchen, es wie möglich zu übersetzen. Das ist www.october15solidarity.info, also Oktober mit einem C auf Englisch und so, dann 15thsolidarity.info. Oder auch, ja, Indie Media Neuseeland ist indiemedia.org.nz.
Schön, also ich denke, wir werden auf jeden Fall weiter an der Geschichte dranbleiben und darüber berichten.
Toll.
Ja, und es war super, mit euch mal sprechen zu können, und wir freuen uns, dass das Interview zustande gekommen ist. Und dann,
vielen Dank.
Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.